Am Mikrofon Hubert Winkels. Schönen guten Tag. Die Sprache des Büchermarkts ist Deutsch. Natürlich auch dann, wenn wir Bücher amerikanischer Autoren vorstellen, die ins Deutsche übersetzt wurden. Und dies ist der Fall bei den zentralen Schriften zur Politik von Noam Chomsky, die unter dem Titel »Die Verantwortlichkeit der Intellektuellen« erschienen sind. Auch die Geschichte der politischen Philosophie, eines der bedeutendsten praktischen Philosophen des 20. Jahrhunderts von John Rawls, nämlich, liegt jetzt auf Deutsch vor. Und in einer zweiten durchgesehenen Auflage Band 3 der gesammelten Schriften von Leo Strauss mit dem Titel Hobbes politische Wissenschaft und zugehörige Schriften, Briefe. Doch wir beginnen mit dem weltberühmten Sprachwissenschaftler und engagierten Linksintellektuellen Noam Chomsky, der am kommenden Sonntag 80 Jahre alt wird.
Wer verstehen will, wie eine Gesellschaft funktioniert, unsere oder auch jede andere, der sollte zuerst herausfinden, wer die grundlegenden gesellschaftsbezogenen Entscheidungen trifft. Gesellschaftssysteme operieren unterschiedlich. Aber in Amerika liegen die wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel über Investition, Produktion und Verteilung, in der Hand eines relativ konzentrierten Netzwerks von Konzernen, Wirtschaftsverbänden, Investmentfirmen und so weiter. Sie besetzen auch die hohen Regierungsposten. Sie besitzen auch die Medien. Und sie treffen zwangsläufig die Entscheidungen.
Es ist durchaus selten, dass sich ausgewiesene Fachwissenschaftler außerhalb des kulturwissenschaftlichen Feldes engagiert in den politischen Diskurs einmischen. Doch der Linguist Noam Chomsky ist heute vornehmlich als Ikone der amerikanischen Linken bekannt. Während der letzten Jahrzehnte galt er den einen als Gewissen der Nation, den anderen nahezu als Staatsfeind. Hierzulande kennt man ihn als unermüdlichen Verfasser politischer Essays, mit denen er sich immer wieder auf nationale und internationale politische Konfliktlagen bezieht. Auch sein jüngstes Buch, »Die Verantwortlichkeit der Intellektuellen«, pünktlich zum 80. Geburtstag des MIT-Gelehrten erschienen, wirkt wie ein bekenntnishaftes Manifest, das unmissverständlich Stellung bezieht zur langen Reihe amerikanischer Invasionen, zum Unilateralismus der Bush-Regierung, zur Palästina-Frage, zu Formen des Widerstands und den Auswirkungen des 11. September. Unser Mitarbeiter Klaus Englert stellt uns Noam Chomskys zentrale Schriften zur Politik vor.
Der Kunstmann Verlag, der jetzt Chomskys Sammelband veröffentlichte, würdigt im Anhang das Lebenswerk des Autors und verweist dabei auf eine Auswahlbibliografie seiner Schriften. Allein diese Bibliografie füllt mehrere Seiten, wobei die frühen sprachwissenschaftlichen Studien, mit denen der junge Linguist international reüssierte, nur einen verschwindend kleinen Raum einnehmen. Synthetic Structures heißt das Werk, mit dem der 29-jährige Noam Chomsky Ende der 50er Jahre die amerikanische Linguistik revolutionierte, die sich damals noch am herrschenden Behaviorismus orientierte. Während die Verhaltensforscher zuvor noch davon ausgingen, dass menschliche Sprache durch Konditionierung, durch Nachahmung erworben wird, ebnete der junge Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology, dem berühmten MIT, den Weg in die Kognitionswissenschaft. Chomsky untersuchte nicht die Äußerungen einzelner Sprecher, sondern die Tiefenstruktur der Sprache, sozusagen die Bausteine, mit denen wir sinnvolle Sätze konstruieren. Chomsky befand, dass die zugrunde liegenden sprachlichen Gesetze unverrückbar sind, obgleich er gleichzeitig einräumen musste, die konkrete Sprechpraxis jedes Einzelnen ist niemals vorhersehbar. Aus dieser Erkenntnis folgerte der MIT-Forscher eine offenbar universell geltende Gesetzmäßigkeit. Der Sprecher kann mit einem begrenzten Instrumentarium grammatischer Regeln und einem endlichen Wortschatz eine unbegrenzte Menge von Sätzen bilden, ja sogar Sätze, die noch niemals ausgesprochen wurden. Es gehört zu den ungelösten Widersprüchen von Noam Chomskys Die Verantwortlichkeiten der Intellektuellen, dass sein theoretisches Interesse an regelgeleitetem Sprechen in keinerlei Verhältnis zu seinem immer wieder propagierten Anarchismus steht. Dieser Widerspruch fällt sofort ins Auge. So steht Chomskys Einleitung zu Daniel Gerards Anarchismusstudie neben einem Vortrag, der sich mit der formalen Struktur der Grammatik auseinandersetzt. Der amerikanische Sprachforscher erläutert dazu:
Wenn wir wirklich unbeschriebene Blätter wären und nur von unseren Erfahrungen abhängig, wären wir armselige Kreaturen. Die naheliegende Hypothese ist also, dass unsere Sprache das Ergebnis eines sich entfaltenden genetisch bestimmten Programms ist. Zweifellos gibt es unterschiedliche Sprachen, aber die Unterschiede sind rein oberflächlich. Sicher ist, dass Menschen nicht genetisch programmiert sind, die eine oder andere Sprache zu lernen. Wenn ein japanisches Baby in Boston aufwächst, spricht es Boston-Englisch. Und wenn mein Kind in Japan groß wird, spricht es Japanisch. Daraus folgt ganz einfach, dass die Grundstruktur aller Sprachen die gleiche ist. Unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es, genau festzulegen, welches die Grundprinzipien und die Begleitumstände der Sprachentwicklung sind.
Chomskys Annahme, die Grundstruktur aller Sprachen sei überall gleich, wird heute von den meisten Linguisten bestritten. Mittlerweile redet kaum noch jemand ernsthaft von Noam Chomskys generativer Transformationsgrammatik. Nein, der amerikanische Wissenschaftler wird fast ausschließlich als politischer Autor und Redner wahrgenommen. Im aufgewühlten Jahr 1967, als die französischen Linguisten allmählich bemerkten, dass Sprache keineswegs auf ein Ordnungssystem zurückführbar ist, hatte auch Chomsky sein Initialerlebnis. Damals marschierten in Washington Hunderttausende zum Pentagon, um ihre Missbilligung des Vietnamkriegs kundzutun. Unter dem Eindruck der Massendemonstration schrieb Chomsky damals den Essay über den Widerstand. In dieser Zeit wandelte sich der MIT-Wissenschaftler zum politischen Aktivisten.
I'm Noam Chomsky, I'm on the faculty at MIT, and I've been getting more and more heavily involved in anti-war activities for the last few years.
Während der Demonstration wurde Noam Chomsky verhaftet und landete zusammen mit dem Schriftsteller Norman Mailer in einer Gefängniszelle. Noch heute verkörpert Chomsky das moralische Gewissen des demokratischen Amerika. Und so schreibt er am Ende seines Buches die Verantwortlichkeit der Intellektuellen, sozusagen als Testament für die nachfolgende Generation.
Wie in der Vergangenheit ist auch heute tagtägliches Engagement nötig, um die Basis für eine funktionierende demokratische Kultur zu schaffen, in der die Öffentlichkeit mitreden kann. Nicht nur in der Politik, von der sie weitgehend ausgeschlossen wird, sondern auch, noch entscheidender, in der Wirtschaft, von der sie prinzipiell ausgeschlossen wird.
Noam Chomsky, Kind orthodoxer Juden, die aus Osteuropa geflohen waren, wuchs in einem Milieu gesellschaftlicher Spannungen auf. Geprägt wurde er durch die Arbeiterviertel Philadelphias, wo irische und deutsche Katholiken für eine stark antisemitische Atmosphäre verantwortlich waren. Den Geist des Widerspruchs, den der junge Noam früh lernte, hat der fast 80-Jährige lebendig gehalten. So sprach Chomsky noch vor wenigen Jahren auf dem Sozialforum der Globalisierungsgegner in Porto Alegre. Regelmäßig nimmt er an Kundgebungen der internationalen Friedensbewegung teil. Kürzlich gestand er ein, er hoffe, diese Veranstaltungen würden eine ähnliche Initialwirkung haben wie einst die Massendemonstration vor dem Pentagon. Und er hoffe, dem Aufkeimen einer neuen, wirklichen Internationalen beigewohnt zu haben. Heute sieht sich der unverbesserliche Romantiker Noam Chomsky nicht mehr als Vordenker der Globalisierungsgegner. Aber einen Rat hält er für sie dennoch bereit.
Was ich von ihnen erwarte, ist genau das, was sie repräsentieren. Dass sie versuchen sollten, die Welt zu verstehen und in Übereinstimmung mit ihren guten Impulsen handeln. Und dass sie versuchen sollen, eine bessere Welt zu schaffen. Und viele bemühen sich auch. Ich verhelfe den Leuten einfach zu einem Weg der intellektuellen Selbstverteidigung.
Noam Chomsky war das, der Doyen der liberalen politischen Kultur an den amerikanischen Universitäten. Sein Buch »Die Verantwortlichkeit der Intellektuellen – Zentrale Schriften zur Politik« wurde von Klaus Englert vorgestellt. Es ist im Münchner Kunstmann Verlag erschienen, 462 Seiten, kosten 24,90 Euro. Unter den amerikanischen Liberalen ist Noam Chomsky einer der Radikalen, ein bekennender Linksintellektueller. Das ist anders bei dem theoretischen Begründer des Liberalismus in Politik und Ethik im 20. Jahrhundert, bei dem politischen Philosophen John Rawls, den man in Bezug auf die politische Praxis gerne als Gegenpol zum einflussreichen, konservativen, sogenannten Vordenker Leo Strauss versteht. Deshalb lassen sich US-Wahlkämpfe, besonders solche ums Weiße Haus, die fast immer in ideologische Konfrontationen entgleiten, häufig auch als Auseinandersetzung zwischen den beiden politischen Philosophen Leo Strauss und John Rawls darstellen. um den 1899 in Hessen geborenen und 1973 in Maryland gestorbenen Strauss, der vor den Nazis in die USA emigrierte, ranken sich dabei auch Verschwörungstheorien. Er habe seine eigentliche Lehre nur mündlich seinen Schülern überliefert, heißt es. So pflegt er dann auch seine sehr indirekte Schreibweise, interpretiert häufig andere, anstatt selber sich offen zu äußern. Jedenfalls ist er bis heute einer der einflussreichsten konservativen Denker, auch ganz konkret auf die Bush-Administration bezogen. Auf der liberalen Seite steht der 1921 geborene und 2002 gestorbene, lange Jahre in Harvard gelehrt habende John Rawls, der 1971 mit seinem Hauptwerk »Eine Theorie der Gerechtigkeit« dem politischen Liberalismus ein soziales Fundament gab, dessen Spuren sich in der Politik demokratischer US-Präsidenten oder solcher, die es werden wollten, abzeichnen bis heute. Seit seinem Tod erscheint jetzt der zweite Band mit Vorlesungen über die Geschichte der politischen Philosophie, die eine historische Grundlegung des Liberalismus darstellen, den Leo Strauss gerade historisch und besonders in seinen Schriften über Thomas Hobbes angegriffen hat. Daher eignen sie sich besonders gut für eine Gegenüberstellung und für aktuelle Bezüge. Beides versucht jetzt anhand neuer Veröffentlichungen von Rawls und Strauss unser Mitarbeiter Hans-Martin Schönherr-Mann.
In der Tat trennen konservative Republikaner und liberale Demokraten unterschiedliche ethische Konzeptionen. Ronald Reagan sprach vom Reich des Bösen, George Bush von dessen Achse. Während Liberale wissen, dass für viele Menschen auf der Welt Amerika gerade nicht eine Fackel der Hoffnung verkörpert. Amerika hat vielmehr dieselben Probleme wie andere Länder auch, steht vor dringenden Reformen, weil vielerorts ungerechte Verhältnisse herrschen. Der liberale Vordenker John Rawls bemerkt in der Einleitung zu seiner Geschichte der politischen Philosophie:
Es seien hier zum Beispiel 5 Reformen genannt, die in den Vereinigten Staaten noch ausstehen. Eine Reform des Gesetzes zur Wahlkampffinanzierung, um das derzeitige System zu überwinden, in dem Macht für Geld zu haben ist. Faire Chancengleichheit im Bildungswesen. Eine Form der allgemeinen Krankenversicherung, ein Recht auf sozial nützliche Arbeit, rechtliche und sonstige Gleichstellung der Frauen. Diese Reformen würden in hohem Maße dazu beitragen, die schlimmsten Aspekte der Diskriminierung und des Rassismus zu mildern, wenn nicht gar zu beseitigen.
Hillary Clinton wie Barack Obama verkörpern eine solche emanzipatorische Tendenz zur Zivilgesellschaft, die in den USA wie in Europa nicht zuletzt durch die rebellischen Jugendbewegungen rings um 1968 beschleunigt wurde. Vor allem die religiös inspirierten konservativen Kreise begreifen diese Dynamik als einen Angriff auf die von ihnen vertretenen konservativen Werte. Die Neokonservativen, zu denen ehemalige Mitglieder der Bush-Administration wie Paul Wolfowitz und Richard Perle zählen, fordern seit den 80er Jahren die verfassungsrechtliche Verankerung der Ehe, damit verbunden die Kontrolle der Schlafzimmer, folglich das Verbot homosexueller wie nichtehelicher Lebensgemeinschaften und natürlich ein Verbot der Abtreibung. Sie inspirierte der konservative Philosoph Leo Strauss, der in diesem Sinne denn auch bemerkt:
Es ist für Aristoteles wie für Moses offensichtlich, dass Mord, Diebstahl, Ehebruch etc. unbedingt schlecht sind. Griechische Philosophie und die Bibel stimmen insoweit überein, dass der richtige Rahmen der Moral die patriarchalische Familie ist, die monogam ist oder dazu tendiert und die die Zelle der Gesellschaft formt, in der die freien, erwachsenen Männer und besonders die Alten vorherrschen. Was immer die Bibel und die Philosophie uns über die Vornehmheit gewisser Frauen erzählen mag, im Prinzip beruht beides auf der Dominanz des männlichen Geschlechts.
Wenn ethische Werte unveränderbar, ewig, ja göttlich sind, dann kann man über sie auch nicht diskutieren. Man darf sie vielmehr sogar anderen oktroyieren, diese auch mit Zwang auf den Pfad der einzig gültigen Tugend bringen, eben die Schlafzimmer kontrollieren. Dagegen ist für Liberale der Bürger mündig, der seine ethischen wie religiösen Orientierungen selber wählt. Daher kann man höchstens versuchen, ihn vernünftig zu überzeugen. Rawls bemerkt:
Ein legitimes Regierungssystem ist so beschaffen, dass sich seine politischen und sozialen Institutionen gegenüber allen Bürgern, gegenüber jedem Einzelnen rechtfertigen lassen, indem man die theoretische und die praktische Vernunft der Bürger anspricht.
Die Religion tritt somit gemäß der US-amerikanischen Verfassungstradition, die Staat und Religion strikt trennt, für John Rawls in den Hintergrund. Die Unabhängigkeitserklärung der USA spricht indes auch vom Menschen als Geschöpf Gottes und von gottgegebenen Rechten. Daher klagt Leo Strauss 1953:
huldigt diese Nation in ihrer Reife noch dem Glauben, in dem sie entstanden und groß geworden ist. Ein amerikanischer Diplomat konnte noch vor ungefähr einer Generation sagen, dass die göttlich-natürliche Begründung der Menschenrechte für den Amerikaner selbstverständlich ist.
Für den Liberalismus gibt es dagegen keine allgemeinen letzten oder höchsten Autoritäten, die über das entscheiden könnten, was wahr oder gut ist. Das müssen die Bürger vielmehr selber feststellen. Darüber diskutieren sie und ändern auch immer mal wieder ihre Auffassungen. Für Leo Strauss überschätzt der Liberalismus damit die Kompetenz des Bürgers, wenn er ihn als einsichtig und vernünftig begreift, wenn er von einem tendenziell guten anstatt von einem bösen Charakter ausgeht. Strauss bemerkt im neu edierten Band 3 der Gesamtausgabe:
Der Liberalismus, geborgen und befangen in einer Welt der Kultur, vergisst das Fundament der Kultur, den Naturstand, das heißt die menschliche Natur in ihrer Gefährlichkeit und Gefährdetheit.
Daraus folgt nach Leo Strauss die Herrschaftsbedürftigkeit des Menschen. Ohne einen starken Staat, dem sich die Bürger unterordnen, lässt sich kein Friedenszustand zwischen den Menschen herstellen. Doch es ist nicht der Zweck des Staates, liberal das Leben der Bürger zu sichern, wie es der Begründer des modernen Staates, Thomas Hobbes, im 17. Jahrhundert formulierte. So bemerkt Leo Strauss ebenfalls im dritten Band der Gesamtausgabe, der seine Texte über Hobbes zusammenfasst:
Das Recht auf Sicherung des nackten Lebens, in dem das Naturrecht des Hobbes beschlossen ist, hat vollständig den Charakter eines unveräußerlichen Menschenrechts, das heißt eines dem Staat vorangehenden, seinen Zweck und seine Grenzen bestimmenden Anspruchs des Einzelnen.
Für Hobbes folgt daraus allerdings die Unterordnung des Einzelnen unter den Staat, damit dieser ihn auch wirklich beschützen kann. Das interpretiert John Rawls, der in seiner Geschichte der politischen Philosophie auf Hobbes ebenfalls ausführlich eingeht, indes als Bemühung, die Bürger rational zu überzeugen.
Ich glaube, Hobbes wollte ein überzeugendes philosophisches Argument vorbringen, aus dem sich ergibt, dass ein starker und durchsetzungsfähiger Souverän, mit allen Machtbefugnissen, die einem Souverän nach Hobbes zustehen, das einzige Gegenmittel gegen das große Übel des Bürgerkriegs ist, das alle Personen verhüten wollen müssen, da es ihren Grundinteressen zuwiderläuft. Hobbes möchte uns davon überzeugen, dass die Existenz eines solchen Souveräns die einzige Möglichkeit darstellt, zu bürgerlichem Frieden zu gelangen.
Hobbes schreibt aus der Erfahrung der verheerenden religiösen Bürgerkriege des 17. Jahrhunderts und legt damit das Fundament für den modernen Staat, in dem in der Tat der Schutz des Individuums im Vordergrund stehen wird. Für Leo Strauss dagegen dient der Staat einem höheren Zweck, ist er deswegen nicht einmal Selbstzweck. Er hat vielmehr dem Guten, Gott, dem Seelenheil zu dienen. Daher konnten Ronald Reagan und George Bush im Kampf gegen das Böse problemlos den Staatshaushalt ruinieren. Den Irakkrieg bezeichnete Sarah Palin denn auch als gottgewollt. Leo Strauss schreibt vor einem halben Jahrhundert dazu die Legitimation:
Eine wohlgesittete Gemeinschaft wird nicht in den Krieg ziehen, es sei denn, es handelt sich um eine gerechte Sache. Was sie aber während eines Krieges tun wird, das hängt bis zu einem gewissen Grad von dem ab, was ihr der Feind, möglicherweise ein absolut gewissenloser und barbarischer Feind, zu tun aufzwingt. Es gibt keine im Voraus definierbaren Beschränkungen, es gibt keine bestimmbaren Grenzen für das, was zur gerechten Repressalie werden kann.
Während für die Konservativen der Staat ein Mittel im Kampf gegen das Böse ist, stellt er für die Liberalen den Ort dar, wo demokratische Politik gemacht wird, wo sich die Bürger in gemeinsamer Verantwortung begegnen. Ihn gilt es daher, stabil zu erhalten. Ein ethischer und weltanschaulicher Gegensatz, den man nicht unterschätzen sollte.
Hans-Martin Schönherrmann war das. Er besprach und konfrontierte von John Rawls, Geschichte der politischen Philosophie, in der Übersetzung von Joachim Schulte, erschienen im Frankfurter Surkamp Verlag, 671 Seiten, 38 Euro, mit Leo Strauss Abhandlungen, Hobbes politische Wissenschaft und zugehörige Schriften, Briefe. Der Band 3 der gesammelten Schriften, zweite überarbeitete Auflage, erschienen im Stuttgarter Metzler Verlag, 840 Seiten, 49,90 Euro. Und das war der Büchermarkt für heute. Schöne Literatur können Sie heute Abend in unserer Sendung Lesezeit hören. Dann liest Norbert Niemann aus seinem jüngsten Roman Willkommen neue Träume vor, heute Abend im Deutschlandfunk um 20.30 Uhr. Und jetzt gleich nach den Nachrichten informieren Sie die Kollegen von Forschung aktuell über Neues aus Wissenschaft und Technik, unter anderem über neue digitale Mikrofone. Am konventionellen Mikrofon verabschiedet sich mit diesen Hinweisen Hubert Winkels.